Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Für die letzte Andrucksendung in diesem Jahr haben wir 5 politische Sachbücher ausgewählt, die wir in der Redaktion in diesem Jahr besonders wichtig fanden. Da ist zum Beispiel die schonungslose Analyse der europäischen Ost-West-Beziehungen. Die Autoren besichtigen die Epoche zwischen Mauerfall und Ukraine-Krieg. Gleich unser erstes Thema. Der amerikanische Sprachwissenschaftler John McWhorter hat in diesem Jahr für kontroverse Debatten gesorgt mit seiner Streitschrift über einen neuen Antirassismus in den USA, der seiner Meinung nach religiöse und diskriminierende Züge annimmt. Der Jubiläumsbericht an den Club of Rome heißt Earth for All, 50 Jahre nach Die Grenzen des Wachstums. Auch diesen Titel haben wir heute im Programm. Wir besprechen noch einmal die Investigativrecherche der beiden Journalisten Katja Riedel und Sebastian Pittelko über die Machenschaften der AfD. Und schließlich geht es um die neureiche Wirtschaftselite in China, beschrieben von einem, der dort mitgemischt und mitverdient hat. Chinesisches Roulette heißt das Buch von Desmond Chang. Dass dieses Jahr eine politische Zumutung war, dem werden wohl viele Menschen zustimmen. Denn der russische Angriff auf die gesamte Ukraine, der russische Einmarsch in das Land am 24. Februar, markiert eine tiefe Zäsur für ganz Europa. Nichts ist mehr, wie es war, schreiben die Autoren des Buches, das wir gleich vorstellen. Und weiter heißt es darin, Putin reißt das europäische Haus nieder. Dabei hatten nach dem Mauerfall wohl viele geglaubt, es könne europäischen Frieden geben, von Wladiwostok bis Lissabon. Heute aber sind die Gräben zwischen Russland und seinen westlichen Nachbarn tiefer denn je. Woran das liegt und welche Fehler im Westen gemacht wurden, darum geht es in dem Buch von Martin Aust, Andreas Heinemann-Grüder, Angelika Nussberger und Ulrich Schmid. Es heißt »Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukraine-Krieg« und Peter Karstens ist unser Rezensent.
Was im Untertitel nüchtern »Besichtigung einer Epoche« genannt wird, kommt einer Abrechnung gleich. Das Ergebnis? Wir haben verkannt und ignoriert, was sich seit Jahrzehnten zusammengebraut hat. Der Kulturwissenschaftler Ulrich Schmidt, der Politologe Andreas Heinemann-Grüder, der Historiker Martin Aust und die Staatsrechtlerin Angelika Nussberger haben sich intensiv mit Russland und Osteuropa befasst. Sie betrachten in ihren Beiträgen Elemente des großen Irrtums. Mit einer Mischung aus Romantik und Raffsucht sei Deutschland dem Sturm entgegengesegelt.
Vertreter einer sogenannten Dialogpolitik haben den antagonistischen Charakter dieses Konflikts bis zum Angriffskrieg gegen die Ukraine durch ein Primat der Handelspolitik, durch die Legitimierung von Russlands Großmachtinteressen und den Wunderglauben an die eigene zivilisierende Kraft zu ignorieren versucht.
Schreibt etwa Heinemann Grüder. Er meint, diesen deutschen Sonderweg seien unsere östlichen Nachbarn nie mitgegangen. Im Gegenteil.
Die früheren Opfer russischer bzw. sowjetischer Eroberungen in Osteuropa hegten aufgrund der ausgebliebenen Entstalinisierung in Russland keine Illusion über dessen Gewaltbereitschaft. Die deutsche Politik indes meinte, die eigene historische Schuld ausschließlich gegenüber Russland und Israel bewältigen zu müssen. Diese Nabelschau machte blind für den autoritären Regimecharakter. Deutschland wollte Brückenbauer zu Russland sein, trug jedoch gerade dadurch zur Spaltung Europas bei.
Diese Spaltung zeichnet das Buch nach. Die Lektüre ist eine Wanderung entlang der wachsenden Kluft, die Westeuropa nach einer kurzen Phase gemeinsamen Glücks wieder von Osteuropa trennt. Statt sich zu EU-europäisieren, wie Brüssel es ihnen auftrug, setzten etwa Polen und Ungarn, aber auch Kroatien, auf Renationalisierung. Das war auch eine Suche nach Halt, die in Deutschland bis heute ignoriert wird, zumindest im Westen des Landes. Wenn es eine kollektive Erfahrung gäbe, die das postsozialistische Osteuropa von Westeuropa trenne, dann sei es die traumatische Entwurzelung, der massenhafte Verlust von Arbeitsplätzen, sozialer Sicherheit und Einkommen. Und weiter?
Die massive Abwanderung von jungen Männern, von qualifizierten Fachkräften, zerreißt Familien, Gemeinschaften, Arbeitskollektive, Kirchengemeinden und Vereine. Viele Menschen in Osteuropa führen kein sesshaftes Leben, sondern sind auf der Bahn, im Bus, im Auto, im Lastwagen unterwegs. Kinder kommunizieren mit ihren Vätern oder Müttern über Monate nur per WhatsApp oder Skype. Die Entwurzelung untergräbt den sozialen Zusammenhalt und die Sozialsysteme.
Diese fundamentale Erfahrung werde, so Heinemann Grüder, in den saturierten westeuropäischen Gesellschaften, die von Ostarbeitern als billigen Arbeitskräften profitierten, noch nicht einmal wahrgenommen. In Russland selbst liege eine Wurzel des Übels in der Geschichte und ihrer Deutung, meint der Kulturwissenschaftler Ulrich Schmidt. Bereits 2005 legten nationalistische Publizisten ein Konzept Festung Russland vor. Sie forderten:
Der russische Staat solle sich selbst vom Welthandel abschneiden und ein alternatives politisches System zum westlichen Liberalismus entwerfen. Die Garanten dieses Szenarios wären laut den Autoren der starke Präsident, die Atomwaffen und die natürlichen Ressourcen des Landes. Putins radikale Ablehnung des Westens und seine Sehnsucht nach einer Isolation Russlands können sich genau auf diese Denktradition stützen. Dabei handelt es sich keineswegs um Hirngespinste, sondern um handlungsleitende Ideologien, die sich am 24. Februar 2022 in blutige Kriegsrealität verwandelt haben.
Einen eigenen Anteil an der Blindheit müsse die Osteuropawissenschaft auch bei sich selbst sehen. So wäre schon nach der Krim-Annexion die Frage angebracht gewesen, ob man es versäumt habe, die Ukraine-Forschung eigenständig zu etablieren. Die politischen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen reproduzierten aber immer noch eine Debatte, die der Ukraine nicht einmal den Status eines Akteurs in Geschichte und internationalen Beziehungen zugesteht. Nie wieder, ruft dem der Historiker Martin Aust entgegen. Er schreibt:
Das nie wieder bedeutet weiterhin, dass vom deutschen Boden nie wieder Krieg und Massenverbrechen ausgehen sollen. Und es gilt nie wieder Krieg in Europa. Darüber hinaus muss es in Zukunft heißen, dass im politisch-gesellschaftlichen Gespräch in Deutschland nie wieder das Echo des deutschen Russland-Komplexes die Stimmen der Ukraine und weiterer Länder im östlichen Mitteleuropa übertönen darf.
Wie groß die Ignoranz war und ist, zeigt sich den Autoren auch daran, dass der Philosoph Jürgen Habermas, aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz bei ihren Reaktionen auf Russlands Angriff auf die Ukraine davon sprachen, es habe seit 1945 keinen Krieg in Europa gegeben und dabei den Bosnienkrieg glatt übergingen. Im Schlusswort heißt es:
Dieser Fehler ist ebenso peinlich wie bezeichnend. Die westeuropäische Öffentlichkeit betrachtete die Jugoslawienkriege weitgehend als regionale Konflikte, in denen sich eingefleischte Nationalisten gegenseitig umbrachten.
Solche Vorstellung knüpft nahtlos an die kulturelle Herablassung an, die seit mehr als 200 Jahren die Haltung Westeuropas prägt. Darüber und über die Wurzeln des Unglücks mehr als der tägliche Meinungsrummel zu vermitteln, ist ein großes Verdienst des Sammelbandes, hinter dessen biederem Titel sich Material für lange Diskussionen über unsere gescheiterte Außenpolitik verbirgt.
Peter Karstens rezensierte Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukraine-Krieg, Besichtigung einer Epoche von Martin Aust, Andreas Heinemann Grüder, Angelika Nussberger und Ulrich Schmid. Im Surkamp Verlag erschienen, 254 Seiten, 18 Euro. Eine Journalistin in den USA verliert ihren Job, weil sie zwei nicht-weiße Frauen in einem Lifestyle-Artikel kritisiert hat. Der Seelsorger einer renommierten Hochschule muss zurücktreten, weil er sagt, dass auch Polizisten Menschen sind. Und ein Museumsdirektor muss sich erklären, weil er weiße Künstler nicht außer Acht lassen will. Der amerikanische Sprachwissenschaftler John McWhorter sieht in diesen Beispielen die Auswüchse eines neuen Antirassismus in den USA. Er ist selbst schwarz und er liefert einen streitbaren Beitrag zur aktuellen identitätspolitischen Debatte in den USA. Die Erwählten heißt sein Buch, das Katja Ridderbusch gelesen hat.
Der gewaltsame Tod von George Floyd im Mai 2020. Die Proteste und die Debatten brannten ein Diktum in das kollektive Bewusstsein der USA. Schwarze Männer werden von weißen Polizisten getötet. Das ist die alltägliche, hässliche Norm, heißt es. Der sichtbarste Ausdruck eines tief verwurzelten, systemischen Rassismus. Wer es wagt, eine Fußnote anzufügen, eine differenzierende Statistik vielleicht, dem drohe die soziale Exkommunikation, schreibt John McWhorter, Linguistikprofessor an der Columbia University in New York, in seinem Buch »Die Erwählten«. Er tut es trotzdem.
Man darf nicht fragen, warum schwarze Menschen sich so über einen weißen Polizisten aufregen, der einen schwarzen Mann ermordet hat, obwohl das Risiko für einen schwarzen Mann von einem anderen schwarzen Mann ermordet zu werden viel größer ist. 2020 war der Ärger der schwarzen Communities darüber, dass ihre Söhne, Neffen und Cousins sich gegenseitig umbringen, nie Thema. Dabei verzeichnete dieser Trend im Sommer 2020 USA-weit in armen schwarzen Vierteln neue Rekordzahlen.
Der Shitstorm in den traditionellen und den sozialen Medien brach verlässlich über McWhorter herein, wenngleich mit gebremstem Eifer, denn McWhorter ist schwarz. Die Erwählten, im Original Woke Racism, versteht sich als Streitschrift, polemisch, provokant, mit steilen Thesen, messerscharf beobachtet und geschrieben in einer geschliffenen Sprache, die Kirsten Rieselmann furios ins Deutsche übertragen hat. McWhorter spricht von der dritten Welle des Antirassismus. Im US-Fernsehen erklärt er:
First wave anti-racism is get rid of segregation and get black people to vote.
Die erste Welle kämpfte gegen die Rassentrennung und für das Wahlrecht von Afroamerikanern. Die zweite Welle in den 1970er und 1980er Jahren ging gegen rassistische Vorurteile vor, mit gemischtem Erfolg. Die dritte Welle des Antirassismus fordert von weißen Amerikanern das lebenslange Bewusstsein für ihre Komplizenschaft, für ihre sogenannte weiße Schuld und ihre weißen Privilegien. Die neuen Antirassisten sind überzeugt, solange dieser Erziehungsauftrag nicht erfüllt ist, kann es keinen Fortschritt für das schwarze Amerika geben.
Getrieben werde diese aktuelle Welle vor allem von linksliberalen Weißen, die sich zu Rettern schwarzer Menschen erklärten. Eine Haltung, die zutiefst herablassend sei, findet McWhorter. Und damit im Kern selbst rassistisch. Seine These: Der neue Antirassismus ist eine Religion. Und seine Anhänger:
Wir müssen diese Menschen sehen als das, was sie sind. Mitglieder einer Sekte, religiöse Fundamentalisten und Fundamentalistinnen.
Der Atheist McWhorter nennt sie die Erwählten. Sie seien missionarisch, antiaufklärerisch, intolerant. Sie kultivierten eine Aura der moralischen Überlegenheit, predigten die ritualisierte Buße, praktizierten das Wechselspiel aus Angst und Demut. Der Rassismusvorwurf oder allein die Drohung damit werde zur wirksamen Waffe. Auch das Personal im Universum der Erwählten sei dem Religiösen entliehen, schreibt er. Da seien die Hohepriester, afroamerikanische Kultautoren wie Ta-Nehisi Coates und Ibram Kendi. Und die Inquisitoren, die Philister, die Flagellanten und die Ketzer. Letztere seien all jene, die die reine Lehre der Erwählten hinterfragten, sagt McWhorter.
Der Kurator des Museums für moderne Kunst in San Francisco, Gary Garrels, wurde zur Kündigung genötigt, weil er sagte, er könne bei allem Bewusstsein für Antirassismus jetzt nicht weiße Künstler ignorieren. Das sei umgekehrte Diskriminierung. Nur weil er das gesagt hatte, musste er gehen. Das ist schlimm, aber das ist das neue Klima.
Es gibt andere Beispiele. Vor allem in den Medien und an Universitäten, wo die Erwählten mit tugendhaftem Eifer potenzielle Abweichler an den moralischen Pranger stellen und aus dem Job mobben. Aber McWhorter begnügt sich nicht damit, die neuen Antirassisten scharfzüngig zu kritisieren.
Ich leugne nicht, dass Rassismus existiert, dass systemischer Rassismus existiert. Und wir werden ihn wahrscheinlich auch nie ganz ausrotten können. Aber diese psychologisierenden, um sich selbst kreisenden Belehrungen über weiße Schuld bringen uns nicht weiter dabei, die realen Probleme schwarzer Menschen in diesem Land zu überwinden.
Im Schlusskapitel führt McWhorter eine Reihe von pragmatischen Lösungsvorschlägen an, die die soziale Ungleichheit mildern könnten. Dazu zählten Kampagnen zur Leseförderung von afroamerikanischen Kindern sowie mehr und bessere Angebote für Berufsausbildung. McWhorters Manifest ist ein wütender, furchtloser, wuchtig geschriebener Beitrag zu einer Debatte über Haltung und Identität, Rassismus und Antirassismus. Eine Debatte, die längst entgleist ist, die einen tiefen Keil durch die Gesellschaft getrieben hat. Der Autor ermutigt seine Leser, sich selbstbewusst und gelassen dem Regiment der Erwählten zu widersetzen.
Angst und Schrecken sind auch dann nicht plötzlich gut, wenn sie von Linken oder von schwarzen Menschen verbreitet werden. Die Vernunft sollte die Oberhand behalten. Das ist der Kern der Aufklärung.
Das schreibt John McWhorter in seinem Buch »Die Erwählten«, wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltet. Übersetzt von Kirsten Rieselmann. 256 Seiten sind im Februar bei Hoffmann und Campe erschienen, zum Preis von 23 Euro. Rezensentin war Katja Ridderbusch. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die Grenzen des Wachstums, so hieß 1972 der erste Bericht an den Club of Rome. Das Buch gilt bis heute als eine der einflussreichsten Publikationen zur Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr als 30 Millionen Mal wurde der Titel verkauft. Er machte den Club of Rome zu einem der bekanntesten Thinktanks der Welt. Seither hat das Gremium viele Berichte zu Nachhaltigkeitsthemen herausgegeben. Natürlich auch in diesem Jahr, 50 Jahre nach den Grenzen des Wachstums, soll der aktuelle Bericht ein Überlebensleitfaden sein. Earth for All, Erde für alle, heißt der Titel. Ein Team international renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellt darin konkrete Lösungsansätze für ein nachhaltiges globales Wirtschaftssystem vor. Christina Janssen bespricht das Buch.
Das Label Club of Rome lässt nichts anderes erwarten. In diesem Buch geht es nicht ums Detail, es geht ums große Ganze. Man könnte auch sagen, um alles.
Dies ist ein Buch über unsere Zukunft. Die kollektive Zukunft der Menschheit in diesem Jahrhundert, um genau zu sein.
In diesem Zukunftsbuch präsentiert der Club of Rome die Forschungsergebnisse einer neuen Wissenschaftlerinitiative. Earth for All heißt der Zusammenschluss, wie auch das vorliegende Buch. Es ist eine Gruppe herausragender, global vernetzter Wissenschaftler, Ökonomen und Entscheidungsträger mit einer gemeinsamen Fragestellung. Wie kommen wir zu einer ökologisch verträglichen, fairen Weltwirtschaft? Und das möglichst schnell. 5 Handlungsfelder haben die Autorinnen und Autoren identifiziert, auf die es dabei aus ihrer Sicht entscheidend ankommt: Energie, Ernährung, Armut, Einkommensungleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Jedem dieser Kernthemen widmen sie ein Kehrtwendekapitel.
Diese außerordentlichen Kehrtwenden sind als politische Fahrpläne konzipiert, die absolut mehrheitsfähig wären. Sie sind kein Versuch, eine unmöglich realisierbare Utopie zu schaffen.
Die Liste der Vorschläge ist lang und weitgehend bekannt. Ein Schuldenschnitt für einkommensschwache Länder zählt dazu. Die Re-Regionalisierung des Handels. Eine stärker progressive Besteuerung von Einkommen und Kapital. Gesetzliche Regelungen gegen Lebensmittelverschwendung. Ein Ende der Subventionen für die Agrarindustrie. Die Verdreifachung der Investitionen in erneuerbare Energien. Und auch Investitionen in ein Bildungssystem, das auf kritisches Denken und komplexes Systemdenken zielt, statt auf Vomit-Learning.
Denn die bedeutendste Herausforderung unserer Tage ist nicht der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität oder Pandemien. Das bedeutendste Problem ist unsere kollektive Unfähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. In demokratischen Gesellschaften wurden Fehl- und Falschinformationen zumindest bis zu einem gewissen Grad durch die Massenmedien eingedämmt. Die sozialen Medien aber haben dieses Modell zertrümmert. Sie haben eine ganze Industrie der Falsch- und Desinformationen entstehen lassen, was der Polarisierung von Gesellschaften und einem Vertrauensverlust Vorschub leistet und dazu beiträgt, dass wir angesichts der kollektiven Herausforderungen unfähig sind, zusammenzuarbeiten oder uns auch nur über Grundtatsachen zu verständigen.
Allerdings bleiben die Visionen im Kapitel zu Gendergerechtigkeit und Bildung enttäuschend blass. Dagegen sind die Lösungsansätze im Bereich Ökonomie umso klarer konturiert. Zu den besonders herausgehobenen Vorschlägen der Wissenschaftler gehört die weltweite Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens in Form eines Bürgerfonds.
Demnach müssen Unternehmen, die beispielsweise CO2-Emissionen erzeugen, zur Entwaldung beitragen, öffentliche Daten nutzen oder zu Land oder im Meer Ressourcen extrahieren, für die Verwertung dieses öffentlichen Gemeinguts eine Abgabe zahlen. Die Regierungen würden diese Einkünfte dann gerecht an alle Bürgerinnen und Bürger als Dividende auszahlen.
Neu sind die einzelnen Ideen nicht. Neu ist vielmehr der Ansatz, sie in einem dynamischen Modell miteinander zu kombinieren und so einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Die Initiative Earth for All arbeitet mit einem komplexen Simulationsprogramm, um Zukunftsszenarien zu modellieren. Zwei davon werden im Buch vorgestellt und anhand der fiktiven Lebenswege von vier Frauen, Jahrgang 2020, aus China, Bangladesch, Nigeria und den USA illustriert. Aus solchen Szenarien leiten die Wissenschaftler konkrete politische Forderungen ab. Sicher ist demnach so viel. Ein Weiter-so, too little, too late, wird zu dramatisch verschlechterten Lebensbedingungen auf diesem Planeten führen, zu sozialen Zerwürfnissen und Konflikten. Nötig sei ein Giant Leap, ein disruptiver Neustart.
Unsere Analyse zeigt, dass wir es auf jeden Fall schaffen können. Das Fenster ist noch offen, um eine Erde für alle zu erreichen und damit menschliches Wohlergehen innerhalb der planetaren Grenzen.
Nichts liegt den Autorinnen und Autoren ferner, als aus dem Elfenbeinturm heraus Verbotsdebatten anzuzetteln. Die Botschaft lautet: Wir können es schaffen. Das macht Mut und hebt sich wohltuend aus dem Chor alarmistischer, fundamentalistischer Stimmen ab. Am Ende des Buches stehen 15 Empfehlungen an die Politik. Sie könnten nach Einschätzung der Autoren innerhalb einer Generation umgesetzt werden. Ob das geschieht, ist eine Frage des politischen Willens.
Christina Janssen war das über den neuen Bericht an den Club of Rome. Earth for All, ein Survival Guide für unseren Planeten. 50 Jahre nach Die Grenzen des Wachstums, aus dem Englischen von Rita Seuss und Barbara Steckhahn. Ökom Verlag, 256 Seiten, 25 Euro. Die bedeutendste politische Bedrohung unserer demokratischen Kultur. So beschreiben Sebastian Pittelko und Katja Riedel die AfD. Seit 7 Jahren beobachten sie das Innenleben dieser Partei als Investigativjournalisten. Sie durchkämmten interne Dokumente, folgten der Spur des Geldes, befragten Parteimitglieder und Parlamentarier, deckten Skandale auf. Nun haben sie ihre Ergebnisse und Erkenntnisse in einem Buch zusammengetragen. Es ist ein tiefer Einblick in die AfD. Rechts unten heißt der Titel und Nadine Lindner, selbst eine Kennerin der AfD, ist unsere Rezensentin.
Wer regelmäßig journalistisch zur AfD arbeitet, der kennt ihre Gesichter. Ob Parteitage in Magdeburg oder Riesa, die Verhandlung vorm Verwaltungsgericht in Köln oder andere AfD-Termine. Die beiden Investigativjournalisten Katja Riedel und Sebastian Pittelko sind vor Ort. Sie arbeiten für den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Aber das sind nur die öffentlichen Termine von Riedel und Pittelkow. Viel mehr Zeit verbringen sie hinter den Kulissen, in hunderten Gesprächen mit Mitgliedern, Funktionären oder Abgeordneten der Partei. Katja Riedel.
Wir haben vor etwa 7 Jahren angefangen mit unseren Recherchen zur AfD und der Ausgangspunkt war eigentlich tatsächlich ein bisschen der Verdacht, dass es da heimliche Gönner im Hintergrund geben könnte.
Die Spur des Geldes, das ist der rote Faden dieses Buches. Beispiel 2016. Da tauchten zu mehreren Landtagswahlen Wahlaufrufe für die AfD auf, von denen die Partei offiziell aber nichts wusste.
Da gab es Plakatkampagnen. In ganz Deutschland hingen seltsame große Plakate, die augenscheinlich teuer waren. Und da stand einfach nur Verein für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten als Herausgeber dieser Plakate. Und man wusste nicht so wirklich, wer steckt da tatsächlich dahinter.
Die AfD behauptet damals, sie wisse selbst nicht, wer da genau und mit welchem Geld so laut die Werbetrommel für sie rührt. Wir finden das sonderbar.
Herzstück des Buches sind das 4. und 5. Kapitel in »Millionen für ein rechtes Deutschland« und »Die Spur der Milliardäre« arbeiten Riedel und Pittelkow minutiös die Parteispendenskandale der AfD auf. Man muss tatsächlich im Plural sprechen, so vielfältig sind die Varianten über Strohmänner, Werbeagenturen oder Tarnvereine, Geld unerkannt in die Partei zu speisen. Einer der Akteure, David Bendels vom Verein für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten, wie sich später herausstellt, einem Tarnverein.
Der Umweg, den nun auch die heimlichen AfD-Gönner gewählt haben, geht also vereinfacht so. Mit Strohleuten und einer Vorzeigefigur wurde ein deutscher Verein gegründet, der gesetzlich nicht verpflichtet ist, Informationen zu seinen Finanzen und Spendern offenzulegen. Und er darf sogenannte Parallelkampagnen lancieren. Werbeaktionen für die AfD.
Am Ende verdichtet sich der Verdacht, dass es der Milliardär August van Fink war, der den Tarnverein und die Werbeagentur Goal AG nutzte, um die Kampagne für die AfD anzuschieben. Van Fink ist mittlerweile verstorben und hat sich nie selbst zu den Vorwürfen erklärt. Es ist nicht der einzige Umweg, den das Geld in Richtung AfD nimmt. Ein anderer führt über gestückelte Spenden, insgesamt 132.000 Euro, die auf dem Wahlkampfkonto von Alice Weidel eingehen. Was hinter Spenderlisten mit Namen von Strohmännern und Strohfrauen verschleiert werden soll, so schreiben es die Autoren, es gibt einen zweiten Milliardär, den Schweizer Henning Conle, der zuvor bereits die rechtspopulistische SVP finanziell unterstützt hatte. Milliardäre, die an der Öffentlichkeit vorbei Geld in die AfD pumpen. Ein Problem finden Riedel und Pittelkow.
Wenn teure Kampagnen gekauft werden an der Parteikasse vorbei, dann drängt sich der Verdacht auf, dass die politische Willensbildung manipuliert werden soll und die Fairness im politischen Wettbewerb auf der Strecke bleibt.
2018 wird erstmals über dubiose Parteispenden an die AfD berichtet. Bis zum Sommer 2022 hat die Bundestagsverwaltung 1,1 Millionen Euro Strafgelder von der AfD eingefordert. Erst im September gab es Razzien in der Parteizentrale, beim Werber Ströer, auf dessen Flächen die verdeckte Kampagne stattfand, und bei David Bendels. Doch innerhalb der AfD gibt es keinen Aufschrei, keinen Widerstand. Und das, obwohl sich die AfD doch vorgenommen hatte, anders zu sein als die von ihnen sogenannten Altparteien. Berichterstattung über Parteispenden wird nicht als Versagen der eigenen Führung interpretiert, sondern als Angriff von außen, sagt Autorin Katja Riedel.
Selbst Leute, die sich normalerweise hassen, schließen sich dann wieder eng zusammen. Man kann das ein bisschen so eine Wagenburg-Mentalität nennen.
An einigen Stellen liest sich das Buch wie ein Krimi. Etwa wenn Riedel und Pittelkow schildern, wie sie unfreiwillig Augenzeugen einer Polizeirazzia bei einem Informanten und Gesprächspartner werden. Der Text reißt auch deshalb mit, weil er in der Wir-Form geschrieben ist, also aus der Perspektive der beiden Investigativjournalisten.
Es klingelt wieder, mehrmals. Der Informant geht widerwillig zur Tür, da sei nichts. Und dann macht es schon Rums. Die Tür fliegt auf. Es sind Polizisten eines Landeskriminalamtes. Einer von ihnen hat einen Durchsuchungsbeschluss in den Händen, den er nun verliest.
Der Eindruck des Surrealen verfestigt sich auch auf den Seiten, die dem Politikberater Tom Röhrböck gewidmet sind. Eine schillernde Figur, unter anderem mit guten Kontakten zur jetzigen Co-Parteichefin Alice Weidel. Eine parteiinterne Untersuchung versandete. Interessant sind auch die Ausführungen zur sogenannten Quasselgruppe, einer WhatsApp-Gruppe, der in der letzten Legislaturperiode von 2017 bis 2021 ein Großteil der AfD-Bundestagsfraktion angehörte. Ein mittlerweile enthüllter Debatten- und Diskussionsort. Durch tausende Nachrichten in dieser internen Gruppe können Riedel und Pittelkow unter anderem nachzeichnen, wie es zu einem der umfassendsten Kursschwenks der Partei kam. Trug sie anfangs die Corona-Regel noch mit, war sie seit dem Frühjahr 2020 eine der lautesten Gegnerinnen.
Das, was wir in der Quassel-Gruppe erfahren, erlaubt uns nun eine vorsichtige Deutung, warum die AfD auch in Sachen Corona, wie bei so vielen Themen zuvor, zur Dagegenpartei wird. Die Kehrtwende liegt offenbar am Druck der Straße. Zu einer relevanten Größe herangewachsen ist die AfD ja nicht als Professorenpartei, sondern auf Demonstrationen, auf dicht gedrängten Plätzen.
Ansonsten liefern die über 40.000 WhatsApp-Nachrichten Ressentiments, Umsturzfantasien, Hass auf die ehemalige Bundeskanzlerin.
Die Ratte Merkel an der Spitze. Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast.
Aber auch Zweifel an der eigenen Partei und ihrem Führungspersonal.
Und der Chaosladen will Deutschland retten? Hirnlos, was hier abgeht.
Wenn man bei der Lektüre dieses Buches nun das Gefühl hat, dass es absurder nicht werden könnte, blättert man weiter und es folgt das nächste Kapitel über die zahlreichen Reisen von AfD-Angehörigen nach Russland bzw. in die von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Gebiete. Höhepunkt ist die Audienz von Parteichef Tino Chrupalla beim russischen Außenminister Sergei Lavrov. Die Autoren von rechts unten berichten allein aus den Anfangsjahren der Partei von über 70 Reisen von 50 Bundes-, Landes- oder Europaabgeordneten.
Der Profit dieser Reisen beruht zunächst auf einem unausgesprochenen Deal. Russland kann sich mit dem Namen des Politikers und vielmehr noch mit dessen Mandat aufwerten. Die westlichen Funktionäre profitieren ihrerseits von Bildern, die beim Wähler Eindruck schinden sollen. Vor allem aber fühlen sich die AfD-Funktionäre aufgewertet, eben wie echte Staatsmänner, anders als daheim in Deutschland, wo ihnen vor allem Ablehnung entgegenschlägt.
Auch für eine langjährige Beobachterin der Partei kommen hier neue Details, Handlungsmotive und Verknüpfungen zum Vorschein. An einer Stelle wird ein selbstgegebenes Versprechen jedoch nicht ganz eingelöst. Wenn im Klappentext das Bild einer Partei angekündigt wird, die von Chaos und Machtkämpfen geprägt ist und nun, Zitat, abermals an einem Wendepunkt steht. Das klingt fast nach einer Zeitenwende für die AfD, aber diese Wende wird nicht erläutert. Wenn rechts unten Schwächen hat, dann zeigen sie sich im ersten und letzten Kapitel. Denn hier gelingt es Riedel und Pittelkow nicht, die minutiös recherchierten Details in einen größeren Analyserahmen zu setzen. Das Einführungskapitel ist unübersichtlich und sprunghaft. Im letzten Kapitel fällt der Ausblick leider nur oberflächlich aus, gerade in Bezug auf eine längere Entwicklung angesichts des kommenden 10. Geburtstags im nächsten Jahr. Für Einsteiger ist dieses Buch eher nicht geeignet. Alle, die einen ersten Überblick zur Partei suchen, sollten auf andere Autoren ausweichen. Wer sich aber für die inneren Dynamiken der AfD interessiert, wird hier viel Neues erfahren und garantiert einige Male ungläubig mit dem Kopf schütteln über das, was in der AfD so vor sich geht, lesenswert.
Das war Nadine Lindner. Sie besprach Sebastian Pittelkow und Katja Riedel. Rechts unten die AfD, Intrigen, heimliche Herrscher und die Macht der Geldgeber. Rowohlt Verlag, 352 Seiten, 20 Euro. China soll nicht fehlen in unserem literarischen Jahresrückblick. Staatspräsident Xi Jinping hat seine Macht gerade erst beim Parteikongress ausgebaut und zementiert. Das Buch, um das es jetzt geht, hätte die chinesische Staats- und Parteiführung gern verhindert. Es ist ein Bericht über die Mechanismen von Macht, Gier und Reichtum in der eigentlich sozialistischen Volksrepublik. Autor ist Desmond Shum, ein Mann, der selbst reich wurde in diesem System
und der sich zwischenzeitlich zum Systemkritiker gewandelt hat. Er berichtet von Netzwerken auf allerhöchster Ebene, von Geschäftsleuten und Parteikadern, die sich gegenseitig Türen öffnen und die Taschen voll machen. Chinesisches Roulette heißt das Buch und die China-Kennerin Ruth Kirchner hat es für uns gelesen.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere ließ sich Desmond Chom zu Treffen in Pekinger Ministerien in seinem schwarzen Audi A8 kutschieren. Das galt als bescheiden. Abends, bevor in exklusiven Pekinger Clubs teuerste französische Rotweine geöffnet wurden, fuhr er im eigenen Ferrari oder Lamborghini vor. Geschäftspartner, Parteikader und deren Angehörige ließ er gelegentlich auf seine Kosten in die USA oder nach Europa fliegen, zum Shoppen und Zocken. Der heute 53-jährige Geschäftsmann Cham war Anfang der 2000er Jahre ganz oben mit dabei, ein Treiber und Profiteur des chinesischen Turbokapitalismus, der nur mit engsten Verbindungen zum Roten Adel, also zur kommunistischen Elite, funktioniert.
Je größer dein Unternehmen in China werden soll, desto weiter oben im politischen System musst du Kontakte knüpfen. Wenn dein Unterstützer Probleme bekommt, dann bekommst du auch Probleme. So funktioniert das System.
Sagte Cham kürzlich beim Council on Foreign Relations, einer US-amerikanischen Denkfabrik. Dabei deutete zunächst nichts darauf hin, dass Cham es selbst bis in den Vorhof der Macht in Peking schaffen würde. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen, wuchs in Shanghai und Hongkong auf. Seine Eltern ermöglichten ihm ein Finanzstudium in den USA. Anschließend kehrte er nach China zurück und traf dort die Frau, die sein Leben verändern sollte, Whitney Duan, erst Geschäftspartnerin, später seine Ehefrau. Auch sie kommt aus einfachen Verhältnissen, aber mit Beziehungen zur Macht. Zu einer Frau, die im Buch zunächst als Tante Zhang auftaucht, ihr voller Name Zhang Beili, die Frau von Wen Jiabao, ab 2003 10 Jahre lang Premierminister der Volksrepublik. Während der Regierungschef das Image des einfachen Mannes im abgetragenen Anorak kultivierte, machte Zhang Beili zusammen mit Duan und Cham Millionen Geschäfte, etwa mit der Beteiligung an einem großen Versicherungskonzern und dem Ausbau des Pekinger Flughafens. Allein die Nähe zur Ehefrau des chinesischen Premiers war profitabel, öffnete Duan und Cham unzählige Türen. Tante Zhang ließ sich, Chams Beschreibungen zufolge, ihren Einfluss teuer bezahlen. Bei allen Projekten bekam sie 30% der Gewinne. Als die New York Times 2012 den Reichtum der Familie Wen Jiabao enthüllte, war von sagenhaften 2,7 Milliarden US-Dollar die Rede. Desmond Cham und Whitney Duan hatten da längst ihr Geschäftsmodell perfektioniert, suchten immer neue Investitionsmöglichkeiten, bei denen für Land und behördliche Zustimmungen unzählige Parteikader gefügig gemacht werden mussten.
Nur selten steckten wir jemandem Bargeld zu. Stattdessen verteilten wir Geschenke. Einen Satz Golfschläger für $10.000 hier, eine Armbanduhr im Wert von $15.000 dort. Bei einem Ausflug nach Hongkong kauften wir beim Uhrenhändler Carlson im Einkaufsviertel Central ein halbes Dutzend identische Uhren. Für die Leute, denen wir die Uhren schenkten, war das Kleingeld. Eher ein Zeichen der Wertschätzung als ein Bestechungsgeld.
Er habe nie die Grenzen des rechtlich Erlaubten überschritten, sagt Cham über seine eigenen Geschäftstätigkeiten. Ob das Paar wirklich immer legal gehandelt hat, lässt sich nicht nachprüfen, wie auch nicht die Einzelheiten von Chams Schilderungen. Aber sein Buch ermöglicht einen tiefen Einblick in das chinesische System. Er beschreibt eine unheilvolle Verquickung von Politik und persönlicher Bereicherung auf allen Ebenen des Einparteienstaats. Auch wegen dieser Erkenntnis ist Chams Buch für die KP gefährlich, entlarvt es doch die Verlogenheit des Sozialismus mit chinesischen Vorzeichen und die vermeintliche Fürsorge der Herrschenden für das Volk. Dass das harte Segeln am Wind auch für Cham und Duan gefährlich war, erlebte das Paar am eigenen Leib. 2017 verschwand Whitney Duan spurlos. Sie, die begnadete Netzwerkerin, ist auf einmal gefangen im undurchsichtigen Willkürsystem der KP.
Diese unglaublich talentierte Frau setzte sich in einer patriarchalischen Gesellschaft durch, bewegte sich mit unvergleichlichem Geschick in der an ein Spielcasino erinnernden politischen Umgebung des neuen China und nutzte ihr Bündnis mit der Familie eines mächtigen Mannes für einen fast unvorstellbaren Erfolg, bis es eines Tages vorbei war.
Welche roten Linien Whitney Duan überschritten hat, wo sie festgehalten wird, ist bis heute unklar. Dass sie über zu viele Topkader zu viel wusste, ist unbestritten. Jahrelang wusste Sham nicht einmal, ob sie noch lebt. Das Paar ist da längst geschieden. Er lebt mit dem gemeinsamen Sohn heute in Großbritannien. Erst wenige Tage vor der Veröffentlichung seines Buches in den USA im vergangenen Jahr durfte Duan ihren Ex-Mann anrufen mit dem dringenden Appell, das Buch zu stoppen. Doch er ging nicht darauf ein. Er, der Profiteur des chinesischen Systems, hat sich gewandelt zum scharfen Kritiker, auch unter dem Eindruck des harten Vorgehens Pekings gegen die Demokratiebewegung in Hongkong. Für sich und seinen Sohn wolle er mit seinem Buch Zeugnis ablegen, sagt er, über ein System, in dem Politik, Macht, Geld, Gier und Vergeltung untrennbar ineinander verwoben sind. Das ist ihm gelungen. Chinesisches Roulette ist ein sehr persönlicher, packender Insiderbericht, wie dieses System in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt funktioniert.
Ruth Kirchner besprach Desmond Shum, chinesisches Roulette. Ein Ex-Mitglied der roten Milliardärskaste packt aus, übersetzt von Stefan Gebauer. 312 Seiten sind im Februar bei Drömer erschienen und kosten 22 Euro. Das war die letzte Andrucksendung für 2022 mit 5 politischen Sachbüchern, die in diesem Jahr wichtig waren. Unsere Sendung finden Sie natürlich auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Am 2. Januar gibt es eine neue Ausgabe zur gewohnten Zeit im Radio oder eben jederzeit im Netz. Das gesamte Andruck-Team wünscht Ihnen einen glücklichen Jahresausklang und allzeit gute Lektüre. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.